Willkommen zu Kreisab Allee und der nächsten Folge rund um die Olympischen Spiele 2024. Mit aktuellen Einschätzungen und knallharten Analysen in Kooperation mit der Handballwoche und mit eurem Gastgeber, der heißt wie immer Sascha Staat.
Die nächste Sendung steht an, direkt aus Paris, und die deutsche Männernationalmannschaft hat souverän gegen Japan gewonnen, und souverän kommentiert hat wahrscheinlich Uwe Semrau von Eurosport. Hallo Uwe.
Hallo.
Ja, das war ein ganz lockeres Ding heute. Ich hatte vorab wenig Zweifel, ich habe auf plus 6 getippt, ich weiß nicht, welches Gefühl du im Vorfeld hattest. Gestern hat Olaf Bruchmann gesagt plus 3, da habe ich gedacht, oh, das ist aber sehr zurückhaltend, aufgrund auch der Souveränität der Deutschen im Spiel gegen Schweden. Wie war dein Eindruck?
Genauso eher wie deiner, also plus 6 bis plus 10 war durchaus in der Prognose möglich, fand ich. Und ja, das war sehr abgeklärt, wie sie es gegen Schweden vor allen Dingen zu Ende gespielt haben. Also lange führen ist das eine, aber das dann hinkriegen auch mit einem signifikanten Ergebnis, das ist eine ganz andere Sache. Und so sind sie heute gegen Japan reingegangen, und Carlos Ortega, der sehr prominente Coach von Japan, hat nach 3 Minuten und 50 die Auszeit genommen. Da stand es dann 5-1. Und damit war dann auch schon alles gesagt, weil die deutsche Deckung hat sofort Beton angerührt, die Bälle geklaut und Tempo nach vorne gemacht. Und das war der erste Fingerzeig, und so ging es eigentlich weiter.
Ich habe eben mit Carlos Ortega gesprochen in der Mixzone, weil ich wissen wollte, wo er den Unterschied gesehen hat zwischen Kroatien und eben heute der deutschen Mannschaft. Und da hat er gesagt, Deutschland war einfach bereit.
Ja, ich glaube auch, dass sie, Pommes hat immer gesagt, die quirligen Japaner stellen uns für Aufgaben. Ja, klar schon. Aber wenn man vorbereitet ist auf diese Angriffe, dann ist das, glaube ich, durchaus zu machen. Und das hat ja die deutsche Mannschaft hinbekommen und hat sich auch nicht rauslocken lassen. Und wenn dann die 6-0 relativ defensiv steht und gut verteidigt und sehr dicht ist, dann wurde es halt auch schwer. Mit Kreisanspielen, mit Isolationen, wie die Handballer mittlerweile sagen. Und ja, das hat die deutsche Mannschaft bis zu einem 21-10 nach 30 Minuten souverän geklärt. Und damit war alles gesagt, eigentlich schon zur ersten Halbzeit.
Ja, symptomatisch war dann noch, dass Sebastian Heimann da quasi nach der Sirene noch diesen Treffer erzielt. Das passte irgendwie zum Spielverlauf. Lass uns über einzelne Akteure ruhig mal sprechen. Beziehungsweise über den wir in den letzten Monaten immer gesprochen haben. Bei der Olympia-Quali schon, beim Finalwochenende der Europameisterschaft und jetzt hier wieder Renas Uschins. Was sagst du zu dem Kerl? Ich finde es phänomenal.
Ja, also der hat einen Schritt nach vorne gemacht, gar keine Frage. Wir haben auch schon uns immer mal wieder ausgetauscht, was er bei der U21 hinbekommen hat, welche Reife er in der Bundesliga entwickelt hat. Aber auf so einem Niveau Schweden richtig die Kante zu geben, das ist was ganz anderes bei so einem Turnier. Da spielst du gegen eine eingespielte Abwehr und musst trotzdem den Weg zum Tor finden. Er ist nicht der Shooter, der hochgeht und über die Mauer werfen kann, sondern er muss irgendwie durchkommen. Er muss in die Bewegung gebracht werden. Das schafft die deutsche Mannschaft, und dann ist er einfach sehr treffsicher. Das finde ich auch bemerkenswert, dass er immer noch den Blick hat, was macht der Torhüter, wo ist die Lücke. Und das hat er heute zum Anfang gegen Japan wieder hinbekommen, hat viele Tore erzielt. Ich glaube, insgesamt sind es jetzt 15 in 2 Spielen gegen Schweden und Japan. Damit ist er der Beste der deutschen Mannschaft. Und sein Auftreten ist weiterhin sehr, sehr bescheiden, sehr realistisch. Er war nicht umsonst der Kapitän der U21, weil er auch den Laden zusammengehalten hat zwischen den verschiedenen Mannschaftsteilen. Das kann er also auch. Also vielleicht schon auf dem Weg zum Führungsspieler. Und das ist einer, den wir brauchen bis zum Ende des Turniers auf jeden Fall.
Der darf definitiv nicht ausfallen. Du hast ja im vergangenen Jahr dann auch zusammen mit Bob Hanning die Spiele bei der Junioren-WM in Deutschland kommentiert. Hättest du erwartet, dass es so schnell geht, dass er sich so schnell adaptieren kann an den Handball auf diesem Niveau?
Ich glaube, dass dieser Jahrgang, und da zählt ja auch Nils Lichtlein dazu, Max Benecke, da haben wir noch weitere Linkshänder, aber natürlich jetzt auch an David Späth, der im Tor gelandet ist, so gut ist und war, dass es durchaus möglich war, bei einer Verletzungsproblematik auch der arrivierten Spieler dort reinzurutschen und den Fuß in die Tür zu kriegen. Aber dann was draus zu machen, ist wieder eine ganz andere Sache. Und das hat Renas Uschins hingekriegt. Und jetzt ist er da, wo er ist. Und dann müssen sich alle anderen Mannschaften auch erstmal drauf einstellen. Und die kennen ihn noch gar nicht so. Was hat er für Moves drauf, ne? In welchen Situationen? Das ist auch ein großer Vorteil für ihn, den er hier bestimmt noch weiter ausspielen kann. Zum Beispiel gegen Kroatien.
Was mir auch aufgefallen ist, ist diese Freude auch in den Gesichtern der Spieler, verbunden mit einer gewissen Lockerheit auch, aber auch einem gewissen Fokus. Hast du das auch so wahrgenommen in den ersten beiden Spielen?
Also ich finde, dass die sehr, ich will gar nicht sagen souverän, aber sehr, natürlich sehr abgeklärt, sich ihrer Aufgabe bewusst, das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Sie sind sich ihrer Aufgabe bewusst. Und Alfred Gislason ist ja nicht der Freund der Improvisation, sondern des kontrollierten Angriffs und der dichten Defensive. Und dass jeder so in seinem Korridor ist, den er besetzen muss, ne? Und dass sie sich darin gut bewegen. Also das finde ich schon. Auf der anderen Seite, ein gutes Mannschaftsgefühl ist zu erkennen, gar keine Frage. Siegen macht immer Spaß, da lachen alle, auch logisch. Also von daher, ja, eine gewisse Lockerheit, aber mit der ihnen verordneten Disziplin.
Gibt's aktuell etwas, was dir nicht gefällt?
Also heute in der zweiten Halbzeit gegen Japan hat das 7-6 nicht so funktioniert, wie es offenbar im Training funktioniert. Wir haben ja mit Spielern gesprochen und dort ist diese Variante mit Köster und Grigic positiv aufgefallen und deswegen wollten sie es jetzt übertragen auf diese Partie. Ich glaube, dass das aber eine gute Variante ist, wenn du im 7-6 zwei hast, die eine Mauer überspringen können, weil du mit den beiden Kreisläufern ja viel Personal bindest an der 6-Meter-Linie und so ein Grigic dann eben hochgehen kann, wenn keiner rauskommt, genau wie ein Köster. Also von daher finde ich das einen sehr lohnenswerten Gedanken auf die Zukunft, das zu machen. Und wenn du in der komfortablen Situation bist, das auszuprobieren in einem Spiel beim Olympischen Turnier, ja, warum das nicht machen? Also das kann nur besser werden und das haben sie heute getan. Da sind sie auf jeden Fall noch nicht so weit. Und man muss sich massiv Gedanken machen für die Rechtsaußenposition, denn das ist natürlich eine Schwachstelle, die man irgendwie besser lösen muss. Mehr Kemper spielen zum Beispiel, ja, oder eben für Häfner und Steinert ein brutales Wurftraining noch verabreichen, damit dort die Quote nicht absinkt. Dennoch glaube ich, dass diese Kunstgriffe wie öfter mit zwei Kreisläufern spielen und da den Fokus drauf setzen, natürlich ein gutes Instrument ist, um von diesen Feldern ein bisschen abzulenken. Man wird es nicht anders lösen können. Und jetzt ist schon mal mit Lukas Mertens der erste Rechtshänder auf der Position aufgetaucht, auf dem rechten Flügel. Das kann Rune Dahmke vielleicht sogar noch besser, ich weiß es nicht. Aber das bleibt auf jeden Fall ein Problemfeld für den Rest des Turniers.
Ja, das glaube ich auch, wenn vor allem dann die Spitzengegner wieder kommen. Weil ich traue der Mannschaft auf jeden Fall zu, ins Halbfinale einzuziehen. Was ich bislang gesehen habe, hat mich absolut überzeugt. Dann wird es, glaube ich, ein größeres Problem, als das aktuell der Fall ist. Und du hast das 7-6 angesprochen. Vielleicht ist Japan da auch nicht der richtige Testgegner, so verrückt das klingt, weil die eben ein bisschen anders decken als alle anderen Mannschaften. Ja, also ich bin jetzt sehr optimistisch, was die nächsten Spiele angeht. Ich glaube, die können die Gruppe gewinnen.
Das glaube ich auch. Und zwar gar nicht mal mit einer weißen Weste, sondern sogar mit einer Niederlage ist das möglich. Kommt aufs nächste Spiel gegen Kroatien an. Ich denke, dass eine Niederlage okay ist und man kann trotzdem Erster werden. Aber da ist wirklich die Frage, auf welches Gleis man einbiegt beim Kroatien-Spiel. Mit 6-0 Punkten, klar, kannst du dich kaum noch dagegen wehren, Erster oder Zweiter zu werden. Klar, und das wäre natürlich ein Riesending, denn dann ist das Halbfinale echt in greifbarer Nähe.
Das wäre natürlich ganz fantastisch und dann würde man Dänemark oder Frankreich im Viertelfinale aus dem Weg gehen, was nicht heißt, dass das ein Selbstläufer wird, denn da kann immer noch Ägypten warten, Ungarn, Norwegen, das wissen wir aktuell ja noch nicht. Kommen wir noch mal ganz kurz zu den Frauen, die morgen gegen Slowenien ordentlich unter Druck stehen. Sie können diesen Dreiervergleich mit Slowenien und Südkorea noch gewinnen, wenn sie Slowenien mit 5 Toren schlagen. Sie haben sie bei der Olympia-Qualifikation in Neu-Ulm sehr souverän geschlagen. Da hatte man natürlich auch das Heimpublikum im Rücken und so weiter. Ist eine andere Situation. Was hast du von der deutschen Mannschaft bislang gesehen, was dich zuversichtlich stimmt, dass das morgen klappen wird?
Nicht genug, sagen wir es so. Also für einen Sieg mag das reichen. Für einen hohen Sieg, boah, da muss echt eine Steigerung her. Das hat mich nicht überzeugt. Die zweite Hälfte gegen Schweden war ein Hinweis darauf, wie es klappen kann. Aber gegen Slowenien müssen sie echt liefern. Und es müsste vielleicht dann ja auch noch die Perspektive bestehen, einen Punkt zu gewinnen gegen Norwegen oder Dänemark. Und das Spiel habe ich auch gesehen zwischen den beiden, gegen Dänemark vielleicht durchaus möglich. Gegen Norwegen sehe ich es gar nicht. Also das ist keine optimistische Perspektive, die ich da habe für die deutsche Mannschaft. Sieg gegen Slowenien, glaube ich schon, okay, mit der Tendenz aus dem Schwedenspiel. Aber ob mehr möglich ist, boah, glaube ich nicht.
Was fehlt dir denn?
Mir fehlt Abgeklärtheit, Cleverness, Coolness. Sie haben in der Technik alles dabei, was man braucht. Sie haben Spielerpersönlichkeiten, die eigentlich auf ihrem Zenit sind im Moment. Mitte, Ende 20 muss das auch so sein. Und von daher glaube ich, dass von den grundsätzlichen Möglichkeiten alles da ist. Aber von der mentalen Robustheit man eigentlich schon wieder ein Stück weit enttäuscht worden ist. Und das aus den Kleidern zu schütteln, wenn das funktioniert, okay, dann geht die Reise nochmal woanders hin. Aber ich persönlich glaube es nicht.
Du siehst also die Probleme der deutschen Frauenmannschaft jetzt gar nicht bei den technischen Fähigkeiten?
Nee, also ich finde, dass sie da genug drauf haben. Es ist das Spiel untereinander, es ist die Passgenauigkeit, es ist die Passgeschwindigkeit, die dann in entscheidenden Momenten flöten geht, und die Sicherheit im Abschluss. Also das ist ein Problem, das in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht ist und auch hier augenscheinlich wurde.
Dazu sei erklärt, vielleicht geht ja gegen Norwegen doch was, weil es könnte sein, dass da schon klar ist, dass sie eh nur Gruppenzweiter sind und das definitiv auch schon vor dem letzten Spiel, ja, weil sie haben Dänemark jetzt im direkten Vergleich sehr deutlich geschlagen, sie haben gegen Schweden verloren, gewinnt Schweden also alles, dann kann Norwegen nur noch Zweiter werden und sie können nicht mehr auf Rang 3 rutschen, weil sie Dänemark ja geschlagen haben. Also vielleicht könnte das der deutschen Mannschaft noch ein bisschen in die Karten spielen, weiß man nicht so genau. Uwe, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, dir natürlich weiterhin viel Spaß bei diesem Turnier, und das soll es gewesen sein mit der nächsten Folge Kreisab Allee. Folgt uns sehr gerne auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, YouTube und vor allem bei Instagram. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.